Briefe, Rechnungen, wir schreiben Liebesbriefe, Todesanzeigen. Und ab wann ist es Literatur und wieso brauchen wir diesen ganzen Zirkus? Das ist so diese Frage, mit der wir uns im Großen und Ganzen beschäftigen. Ich habe auch ein paar Zitate aufgeschrieben, zu denen wir dann uns äußern. Neben mir sitzt Rita Valio-Konite. Sie ist Kulturattaché der Republik Litauen in Wien. Dann Thomas Rothschild, dazwischen, zwischen den Dame und des Herrn. Er ist Literaturkritiker, Literaturwissenschaftler, ist geboren in Glasgow, da habe ich jetzt noch erfahren, mit Stationen in Wien, Moskau, Prag, wohnt er heute in der Nähe von Stuttgart. Franz Obel, den muss ich ja nicht ganz groß vorstellen, ich kenne ihn eher so von der Fußballseite her, wir haben schon gemeinsam gegen die Ungarn gespielt, in Budapest an der Buchmesse, und wir haben auch gemeinsam gegen die Ungarn verloren. Wir können dann gerne darüber weiterreden beim Bier. Aber jetzt geht es wirklich um die Sache der Literatur. Es ist ja so eben, die Leute sagen ja, Literaturfestivals, Musik, das muss man lernen, Noten lernen, die Harmonielehre oder beim Sport muss man Ball führen können. Aber Literatur, das kann ja jeder. Jeder kann doch irgendwie zum Computer greifen und irgendwie schreiben. Und mich nimmt es schon sehr wunder, was meine drei Gäste so darüber denken, wieso überhaupt Literatur als Kunst bezeichnet werden kann. Oder, bin ich das wieder? Oder ab wann beginnt ein Text literarisch zu greifen? Wann wirkt es dann plötzlich als Literatur, wenn ihr so einen Text vor euch habt, als Konsumenten, als lesende Menschen? Wer macht den Beginn? Thomas Rothschild.
Ja, also grundsätzlich mal halte ich es nicht für sehr produktiv, wenn man terminologische Fragen als ontologische Fragen behandelt. Es geht nicht darum, was Literatur ist, sondern was man als Literatur bezeichnet, und das ist relativ willkürlich. Mhm. Also ich könnte also zugespitzt sagen, Literatur ist, was ich Literatur nenne. Mhm. Es ist auch nicht so schrecklich wichtig, ob etwas Literatur ist oder nicht. Wenn jemand gerne die Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine liest, soll er das tun. Und wenn er Vergnügen dran hat, ist es doch unwichtig jetzt zu fragen, ist das Literatur oder nicht? Mhm. Im Übrigen wissen wir ja aus der Kunstgeschichte, zunächst in der bildenden Kunst, die Readymades oder etwa was Bodo Hell hier im vergangenen oder vor 2 Jahren gemacht hat, wenn er aus einem Kräuterbüchlein vorgelesen hat, dass man tatsächlich nicht literarische Texte als Literatur auffassen kann. Ein großer Teil der älteren Literatur, die wir heute als Literatur empfinden, als Kunstprodukt, waren ursprünglich Gebrauchstexte oder etwa religiöse Texte für den Gottesdienst gedacht. Das heißt, was man als Literatur bezeichnet, ist eine relativ willkürliche Definition, und es ist ja auch so, dass der Begriff Literatur in zweierlei Bedeutung verwendet wird. Einmal meint man in einem engeren Sinn die Belletristik, also das, was man Englisch Fiction nennt. Und dann meint man mehr oder weniger alles Geschriebene. Wenn man also etwa von der Fachliteratur spricht oder von einer Literaturliste in einer wissenschaftlichen Arbeit, dann handelt es sich sicher nicht um Fiction, nicht um Literatur in diesem engeren Sinne, aber man benutzt auch das Wort Literatur. Was Sie ja wissen wollen, ist, ab wann findet man einen Text, den man liest, künstlerisch wertvoll? Will man sich als Kritiker damit auseinandersetzen?
Genau, das war in etwa meine Frage.
Ja, und da würde ich sagen, auch da gibt es keine festen Definitionen. Das ändert sich im Laufe der Zeit, es ändert sich von Kultur zu Kultur, es ändert sich von Individuum zu Individuum. Das sehen wir ja daran, dass bei manchen Texten, bei manchen Lesungen, manche Zuschauer sagen, das ist ja nicht Literatur. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich in den 60er Jahren in Krakau mit russischen Kollegen durch eine Ausstellung ging, und da hing ein Porträt von einer Frau, wie Picasso sie eben gemalt hat. Und da sagte eine Russin, das ist nicht Kunst, sieht etwa so eine Frau aus. Das ist ein möglicher Maßstab, so kann man an Kunst herangehen. Das heißt mit anderen Worten, die ontologische Frage ist nicht beantwortbar, die Frage, was ist Literatur, sondern man kann höchstens den Franz Obel, Sie oder mich oder jeden anderen hier fragen, Was hältst du für Literatur? Was akzeptierst du als Person, als Literatur?
Und jetzt gehen wir auf die Person zu. Rita, für dich, was braucht ein Text, der dann plötzlich für dich zur Kunst wird? Die Kriterien.
Erstmal muss ich sagen, Sie müssen mich nicht so ernst nehmen. Es wurde mir gesagt, ich bin ein Bühnenbild hier. Oh.
Das war ich.
Aber ich bin hier in der, also auch als einfache Leserin, die jetzt Literatur also konsumiert. Mhm. Also für mich, Literatur ist auch etwas, was also Leben reicher macht und von dem eigentlich vielleicht von Banalitäten weiterbringen kann. Es gibt natürlich, der beste Weg ist wahrscheinlich Poesie, aber ich selbst, ich weiß nicht warum, ich bin so ein Prosa-Mensch. Für mich, Literatur ist natürlich die Ausdrucksweise von dem Schriftsteller, wie er das rüberbringt. Es ist ein bisschen kompliziert, das zu sagen. Das ist so nach einer so eine gescheite also Einführung. Also kann man nicht viel mehr hinzufügen. Eigentlich, das ist wirklich stimmt. Also die Literatur ist für jeden was anderes. Und wir haben natürlich auch diese generelle Anerkennung als Literaturwissenschaftler natürlich. Hat man breitere Sicht. Und als Lesende natürlich, dann geht man einen persönlichen Weg, das zu finden.
Also Franz Zobel, danke schön. Was braucht ein Buch, damit du es nicht weglegst? Was braucht es, damit du das Buch nicht zuklappst und sagst zum nächsten?
Ja, das ist von Zeit zu Zeit verschieden und hängt sehr viel davon ab, woran ich heute gerade arbeite, was mich irgendwie an dem Buch inspiriert, ob irgendwas drinnen ist, wo ich das Gefühl habe, da ist etwas Unbekanntes, etwas mir noch nicht Geläufiges. Mhm. Oder es ist einfach unterhaltend und amüsiert mich gerade. Aber ich lege natürlich trotzdem viele Bücher weg. Mhm. Picasso hat übrigens auf die Frage schön repliziert, warum er denn so malt. Das ist mir gerade eingefallen. Das hat ihn ein Mann gefragt und er hat ihn daraufhin gefragt, wie er denn seiner Meinung nach malen sollte, und der hat ihm dann ein Bild von seiner Frau gezeigt, so ein kleines Schwarz-Weiß-Foto, und da hat er gesagt, das ist aber komisch, erstens ist die so klein, ihre Frau, und zweitens hat sie keinen Unterleib und schwarz-weiß ist sie auch. Also man wird es, glaube ich, nie ganz beantworten können, was Literatur ist. Ich denke, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der gerne Dinge wiederholt. Also ich bin heute zum zweiten Mal in meinem Leben da in dieses Halltal hineinspaziert. Ich esse gern die gleichen Speisen, ich fahre auch gern wieder mal an einen Ort zurück, weil ich den schon kenne, weil ich irgendwie den überprüfen will, weil ich schaue mir auch gerne einen Film zweimal an. Bei Literatur ist es so, dass ich das viel seltener mache.
Ne? Zweimal lesen zum Beispiel.
Zweimal lesen ist irgendwie, kommt nicht allzu oft vor. Und wann ich es doch mache, dann bin ich meistens entweder überrascht, weil ich Dinge wahrnehme, die mir beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen sind, oder ich bin maßlos enttäuscht, weil das natürlich Bücher sind, mit denen ich 10, 20 Jahre später gar nichts mehr anfangen kann. Es hat ja das Lesen auch ein bisschen was zu tun, zumindest an weiten Grad meiner Lesesozialisation lang, fast mit Bergsteigen. Man will irgendwie so Bücher erklimmen, nicht, damit man sie dann voller Stolz in das Bücherregal stellen kann. Da geht man mal den Ulysses durch und den Musil und so weiter. Und da liest man vielleicht, also man liest vielleicht überhaupt in der Jugend ein bisschen unfokussierter wie im Alter, nicht? Also mir ist schon aufgefallen, also das einzig tatsächlich also Lesen ohne Zielgerichtetheit, an das ich mich erinnern kann, war vielleicht in der Schule, wie der Lehrer gesagt hat, ihr müsst das lesen. Wie ich dann draufgekommen bin, ihr müsst das lesen, um das nachher zusammenfassen zu können und quasi eine kleine Nacherzählung zu schreiben, war diese Unabsichtlichkeit bereits verloren gegangen. Und seitdem hat das Lesen eigentlich immer irgendwie eine Funktion. Also wenn ich jetzt
eine gewisse Kopflastigkeit dann jetzt beim Lesen, nicht mehr die Lust?
Naja, es hat schon eine Lust, aber man ist eine fokussierte Lust. Also wenn man selber schreibt, dann fokussiert man sich halt einfach auf, wenn ich gerade Prosa schreibe, auf irgendwelche Beschreibungen, die mich gerade selber interessieren. Mhm. Wenn ich Dramatik schreibe, dann achte ich viel mehr auf die Dialoge, das ist ganz klar. Also es ist ein sehr, sehr zielgelenktes Lesen. Also ein freies Lesen, das gar nichts will, kommt eigentlich sehr, sehr selten vor. Und es ist dann immer ein großer Genuss, wenn es tatsächlich vorkommt.
Ja, also das mit dem, das ist ein Punkt, wo ich mich immer sehr ärgere, wenn man so tut, als würden Kopf und Vergnügen einander ausschließen. der Brecht hat schon von den Vergnügungen des geistigen Anstrengung, hat es anders formuliert, gesprochen. Also Denken muss nicht lustlos sein. Aber ich wollte auf diesen Gedanken eingehen, dass man beim Lesen immer etwas Neues sucht, etwas Neues entdecken will, keine Wiederholung. Und dieser Vergleich, wie man auf Berge steigt, diese Einstellung zur Literatur ist etwa so alt, wie man auf Berge steigt, nämlich seit Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist eine relativ junge Entwicklung. Originalität ist eine Vorstellung, die mit der Entwicklung des bürgerlichen Individuums zu tun hat. Im Barock etwa kam es darauf an, dass man möglichst genau nach einer Normpoetik Gedichte schreibt. Und wer das am besten konnte, der war halt der beste Dichter. Man hat genau gewusst, wie der schreibt. Es ging nicht darum, originell zu sein, ungewöhnlich zu sein. Und ganz verloren ist uns das auch in der Gegenwart nicht. Wenn ich mal ganz kurz von der Literatur weggehen kann, ich meine, was ist denn das Vergnügen am Western?
Also am wilden Western,
Für diejenigen, die den mögen, ist das oder für ein Fußballspiel, wenn man so will, am Schachspiel, ist, dass bestimmte Regeln minimal variiert werden. Man weiß genau, wie der Western läuft, man weiß genau, dass der Gute am Ende siegen wird in einem Showdown, und das Vergnügen ist, wie dieses Schema ausgefüllt wird. Man spricht auch von Schemaliteratur. Und jetzt wieder zurück zur Literatur. Ich bin ein süchtiger Thomas Bernhard-Leser. Mhm. Aber ich kann nicht behaupten, dass ein neues Thomas Bernhard-Buch, das ich lese, schrecklich originell wäre oder sich schrecklich unterscheiden würde von den anderen Thomas Bernhard-Büchern, die ich gelesen habe. Ich lese es immer wieder gerne, weil ich diesen Rhythmus, diese Melodie, diese Sprache mag. Und ich kann es immer wieder lesen. Ich kann es immer wieder lesen, so wie ich Musik immer wieder hören kann. Und zwar dieselbe Komposition immer wieder hören kann. Es muss noch nicht einmal von verschiedenen Interpreten sein. Also was ich sagen will, ist, diese Vorstellung von Literatur als Erkenntnisgewinn, sei es inhaltlicher Natur, sei es oder intellektueller Natur, sei es ästhetischer Natur, ist eine historisch eingrenzbare Erfahrung, die heute unser Leseverhalten sehr stark prägt. So werden wir auch in der Schule erzogen. Aber es muss nicht so sein. Es gibt auch eine Möglichkeit der Literaturrezeption, der Lektüre, die sich freut daran, wie etwas, was man schon kennt, durchgeführt wird. Aber wie das gemacht wird. Ich will nur sagen, ich meine, das Theater gehört ja auch zur Literatur. Mhm. Und man schaut sich ja auch den Hamlet 5 oder 6 Mal an. Das ist immer der gleiche, mehr oder weniger, hängt vom Regisseur ab. Aber es ist immer der Text von Shakespeare. Und man freut sich doch immer wieder, wie ein anderer Regisseur, andere Schauspieler, ein anderer Bühnenbildner das macht, wie er damit umgeht.
Jetzt eben, Sie haben eine Arbeit geschrieben zu Guido Bachmann, dem Schweizer Schriftsteller. Und in der Schweiz gab es mal eine Diskussion, auch im Schweizer Fernsehen unter anderem, eben diese akademische Grenze zwischen dem Konsum des normalen Otto-Normalverbrauchers, der gerne Bücher liest, und der Interpretation in der Akademie. Also mit anderen Worten, Schriftsteller, die vielleicht opiumsüchtig waren, alkoholsüchtig, sonst irgendwie ganz schlimm am Leben waren, schrieben aus ihrem Drang und Not Texte, die nur Akademiker heute zu verstehen haben und zu interpretieren haben. Diese Diskussion hat in der Schweiz immer ein bisschen wieder wirklich viele Stimmen ausgelöst, weil viele Leute sagen, das ist doch nicht mein Buch, das bespricht, das zerpflückt mein Buch, das ist doch ganz anders. Warum braucht es die Akademie, um Literatur zu kritisieren oder zu kommentieren zu können?
Ja, natürlich, als ich das auch über Guido Bachmann geschrieben habe, dann war es für mich also eine Aufgabe. Und dann habe ich ausgewählt jemanden, den ich einfach interessant fand. Mhm. Aber jetzt natürlich, Literaturwissenschaft bringt die Literatur selbst weiter, dass das wie jede Richtung, wie zum Beispiel in der Kunst, wir brauchen auch Kunstkritiker und Kunsthistoriker, die einfach dann diese Entwicklung verfolgen können und die auch herbringen, also jetzt rüberbringen können. Genauso Literaturwissenschaft, das ist natürlich auch sehr nah auf zum Beispiel auch der Philosophie, was Philosophie und Literatur, und das, ich finde, das ist lebenswichtig für Literatur als vielleicht wissenschaftliches Fach. Mhm. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es nur Wissenschaften interessant. Natürlich, es gibt solche, vielleicht wo nur Wissenschaftler lesen und dann einander zitieren. Aber ich glaube, das ist auch den Leser ist auch wichtig, einfach diese Rezeption zu bekommen. Ja,
aber die wird nicht oft so ernst genommen, oder?
Wie,
das Konsum oder die Interpretation des Lesens wird oft nicht, gar nicht so ernst genommen, weil eben kein Doktor- und Professortitel vor dem Namen steht.
Meinen Sie, ja?
Ja, glaube ich, ja. Also Franz Oblas, meine, wie seht ihr das? Also das ist ja schon ein Ding, dass man sagen kann, eben können nur studierte Germanisten dieses Buch bewerten.
Ja, ja, mittlerweile, glaube ich, ist es so, dass die wahrscheinlich die Amazon-Rezensenten mehr Gewicht haben wie irgendwelche wissenschaftlichen Rezensionen, weil man da einfach schnell hineinliest und merkt, also wenn ich jetzt mal ein Buch kaufen will, was mir empfohlen wird, und ich merke, das ist dann dreimal völlig verrissen, dann nehme ich vielleicht Abstand und gehe dann doch zum anderen. Also von daher ist da schon, hat so eine Art Demokratisierung stattgefunden, die ich jetzt als Autor natürlich wieder bedenklich finde, weil
warum?
Ja, weil jetzt wirklich jeder seinen Senf da abgeben kann.
Wenn man, aber das ist ja auch gut.
Ja, das ich weiß das nicht, ob nicht es gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Schau, wenn ich drei, vier Feinde habe, dann machen die sich einen Spaß und verreißen ein paar Bücher und das Buch ist völlig chancenlos, weil es einfach nur mehr einen Stern hat oder irgend sowas. Und das hat mit dem Text dann oft gar nichts zu tun. Nicht? Also das, ich glaube schon, dass da ein bisschen eine Kontrolle nicht schlecht wäre. Und um sich zu äußern, gibt es ja jede Menge Lesezirki und Lesevereine und
Festivals.
Festivals auch zum Beispiel.
Ja. Nein, ich wollte nur hinzusagen, dass es muss man sich freuen, dass jemand überhaupt Aufmerksamkeit schenkt, weil da bei uns zum Beispiel in Litauen gibt es auch das Problem, dass nicht so viele Rezensionen überhaupt geschrieben werden und dann auch keine Diskussion dann mehr geben. Also, das wollte ich nur sagen.
Ja, danke.
Man kann sehr gut ohne Literaturkritik lesen. Es zwingt ja keiner, jemanden Literaturkritik zu lesen oder im Internet zu suchen und anzuhören. Man kann einfach ein Leser sein. Und man muss sagen, es gibt gute, intelligente, sachkundige Leser und es gibt dumme Leser. Und es gibt gute, sachkundige Kritiker und es gibt dumme Kritiker. Und das Problem ist nicht, dass es eine Kritik gibt, sondern dass es so viel schlechte Kritik gibt. Das Problem ist, dass die schlechte Kritik, Leute, die man schnell in Zeitungen schreiben lässt, inzwischen ohne Honorare, weil sie eben billig sind, und auch einige sehr bekannte Kritiker halte ich aus bestimmten Gründen für schlechte Kritiker, aber da bräuchten wir mehr Zeit.
Ja.
Die verringern die Distanz zu dem, was bei Amazon geschrieben wird. Mhm. Aber der entscheidende Unterschied zwischen dem, was in der Regel bei Amazon und anderswo geschrieben wird von Laien und einer guten Literaturkritik ist, dass sie eine rein geschmäcklerische Kritik ist. Das heißt, die Leute sagen, mir hat das Buch gefallen. Sie können aber nicht begründen, warum ein Buch gut oder schlecht ist. Mhm. Und ich würde sagen, eine gute Kritik, eine intelligente Kritik zeichnet sich aus gegenüber einer schlechten Kritik. Komme sie nun von Laien oder komme sie von Fachleuten dadurch, dass sie ihre Urteile begründen kann. Es geht ja nicht darum, ein so oder so zu machen oder ein paar Sternchen zu machen, sondern es geht darum, die Lektüre, dem Leser bei der Lektüre eines Textes zu helfen. Und da kommt jetzt das rein, was Sie vorhin angesprochen haben. Ist es denn so, dass der Text zerpflückt wird durch den Kritiker? Bis zu einem gewissen Grad ja, aber das Zerpflücken steht dem, und das ist jetzt meine Behauptung, steht dem Genuss an einem Kunstwerk nicht im Wege, sondern erhöht den Genuss. Mhm. Das heißt, wenn jemand, weicht mal wieder aus auf die Musik, wenn jemand ein bisschen was weiß über Harmonielehre, wenn er weiß, was ein Thema ist in der Musik und was eine Durchführung ist, dann hört er mehr, wenn er in ein Konzert geht, als wenn er das nicht weiß.
Seine Ohren werden sensibilisiert und er hat einen Zugang danach.
Nicht die Ohren, sein analytisches Verständnis wird sensibilisiert. Er hat mehr davon. Mhm. Er geht rein und sagt, aha, er freut sich darüber zu erkennen, dass da ein Motiv wieder auftaucht, das er vorher schon gehört hat. Man muss das nicht haben. Es geht auch ohne. Aber mit, das behaupte ich, kann das Vergnügen gesteigert werden. Und die Aufgabe eines guten Literaturkritikers wäre sozusagen, das Vergnügen an guten Texten zu steigern. Nebenbei kann er auch die beratende Funktion haben und sagen, dieses Buch kannst du dir sparen. Denn das muss man ja auch sagen, es wird enorm viel publiziert und vieles davon lohnt tatsächlich die Lektüre nicht.
Aber gut, es gibt dann eben diesen Filter, wir haben den Klerus, der erklärt, wie man in den Himmel kommt, ohne die Bibel zu verstehen zu müssen. Oder wir haben Philosophen, die da erklären, welche Fragen wir an das Leben stellen sollen. Und die Literaturkritiker zeigen dann doch auch, was sind dann gute Bücher. Also wir brauchen doch immer eine Filter, Qualitätsfilter für den, sagen wir mal, normalen Leser. Also das ist eine Frage, wie auch eine, sagen wir mal, Einschätzung. Ich möchte jetzt in der zweiten Runde zum Ausklang langsam schon, euch ein paar Sätze vorlesen, die ich gefunden habe, über Literatur. William Faulkner hat geschrieben, schreibt den ersten Satz so, dass der Leser unbedingt auf den zweiten lesen will. Gut, das ist eine Aussage, das ist ein Tipp für jeden Schriftsteller, zu dem müsst ihr nichts sagen. Aber keine Literatur kann in puncto Zynismus das wirkliche Leben übertreffen. Anton Tschechow. Ein Kommentar. Ich wiederhole, keine Literatur kann in puncto Zynismus das wirkliche Leben übertreffen.
Also es ist ja nicht sehr sinnvoll, jetzt über Aphorismen, die auf eine Pointe hingeschrieben sind,
zu kommentieren.
So zu reden, als würden sie eine... aber ich meine, was Tschechow damit sagen will, ist doch sehr, sehr klar, das Leben ist beschissen. Und wenn Leute ihn zu seinen Lebzeiten kritisiert haben, über die Art, wie er bestimmte Menschen dargestellt hat, dann hat er eben darauf einfach gesagt, das Leben ist noch viel, viel schlimmer. Mhm. Und das ist in der Tat eine Antwort, die man all denen geben muss, zum Beispiel, die sich darüber beschweren, wenn in irgendwelchen Filmen oder Theaterstücken oder Romanen grausame Dinge vorkommen. Nichts in der Literatur heute ist annähernd so grausam, wie das, was täglich in bestimmten Teilen der Welt passiert. Mhm. Und man kann natürlich sagen, ich will das gar nicht wissen, aber man kann nicht auf der einen Seite sagen, ich will eine realistische Literatur, ich will eine Literatur, die mit der Wirklichkeit etwas zu tun hat, und sich auf der anderen Seite darüber beschweren, dass bestimmte Aspekte der Wirklichkeit, die eben existieren, in der Literatur auch vorkommen.
Mhm. Franz Sobel, wie lebenswichtig ist für dich Literatur?
Ja, für mich ist sehr lebenswichtig, weil ich davon lebe. Beziehungsweise meine Kinder und Frauen von der Literatur ernähre. Also von daher bin ich da wirklich abhängig. Aber ich weiß nicht, ob Literatur notwendig ist. Also wenn man sich anschaut, in den 80er Jahren hat es noch so große Kästen in den Autos gegeben mit Spiralkabeln und Hörern dran, die sogenannten Autotelefone. Und wenn man sich die Entwicklung jetzt anschaut, was heute so ein kleines Handy alles kann, das ist ein Fotoapparat, hat Landkarten drinnen, ich weiß nicht, und noch 100.000 andere Funktionen, dann ist für mich schon die Frage, ob, also natürlich sind wir alle sehr bibliophil, aber jetzt gibt es so diese neuen, wie heißt E-Books oder wie man das nennt, ob Literatur nicht irgendwann einmal ersetzt werden kann. Also ich habe vor einem Jahr ungefähr eine Diskussion gehabt mit einem Evolutionsbiologen, der hat gesagt, das Wesentliche, was den Menschen vom Nichtmenschen unterscheidet, oder ein wesentlicher Faktor, ist, dass der Mensch in der Lage ist, virtuelle Welten zu kreieren. Mhm. Und das sieht man bei Kleinkindern, die fangen eigentlich schon an, als Zweijährige, dass sie mit Puppen oder Puppenhäusern alles das nachspielen, was ihnen halt mit den Erwachsenen passiert, einfach um das zu bewältigen. Das machen, glaube ich, Primaten, die uns nahe verwandt sind, nicht, oder waren da nur in einem sehr geringen Maße. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Funktion der Literatur, dass wir bewältigen Sachen. Wir haben einen gewissen Erfahrungsschatz, den wir durch die Literatur weitergeben, weil das ist ganz klar, wenn ich mal gelesen habe, wie irgendjemand in einem Wald mit wilden Tieren umgegangen ist, dann werde ich mich als Mensch alleine durch diesen Wald durchtrauen. Wenn ich das nie gelesen hätte, dann wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, ob, natürlich gibt es einen Unterhaltungswert, es gibt diesen Erkenntniswert, also es gibt da sehr viele Sachen, ob das nicht irgendwann einmal einfach durch Film oder andere Medien, die man dann per Handy abspielt, viel, viel effizienter vielleicht transportiert werden können. Mhm. Ich hoffe es natürlich nicht, weil natürlich will ich nach wie vor Leser haben, aber aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich so die Geschwindigkeit der Welt ansieht, nicht? Also wie unglaublich rasant es geht, dass plötzlich jeder einen Heimcomputer hat, dass wir unsere ganze Kommunikation da abwickeln, dass wir auch unser soziales Leben vielleicht mit Facebook abwickeln, dass es irgendwie so Second Life hat es einmal gegeben, ist was eine Modeerscheinung wahrscheinlich, wo man mehr oder weniger da eine virtuelle Welt ausleben kann.
Nicht so funktioniert hat jetzt, David?
Ja, das, wie gesagt, das war eine Mode wahrscheinlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Literatur, wenn man nicht, oder vielleicht ist es auch gut, ich weiß es nicht, aber vielleicht gibt es irgendwann einmal nicht mehr und das vielleicht in schnellerer Zeit, als wir jetzt glauben.
Die Jüngste am Tisch, E-Book, ist das die Zukunft des Lesens der Literatur?
Na, hoffentlich nicht.
Warum nicht?
Naja, für mich, Literatur hat auch was mit Fantasie und meiner eigenen Welt zu tun. Und wenn ich jetzt den Film sehe, dann natürlich sehe ich die Bilder, aber dann mein Gehirn wird irgendwie so wie Doping gegeben. Also ich sehe die Bilder, ich bewundere die wahrscheinlich, aber es passiert mir öfter, wenn ich ein Buch lese und danach einen Film sehe oder umgekehrt. dann bin ich sehr mit Film enttäuscht. Weil ein Buch gefällt mir viel besser, weil wahrscheinlich ich bessere Bilder da
male. Das macht die Regie und alles.
Ja, genau. Ja. Und also ich hoffe wirklich nicht, weil jetzt wir haben wirklich ein Problem, dass wir Literatur jetzt nicht mal so benutzen, wie es früher gemacht hat. Die Kinder jetzt können nicht mal schreiben, also die tippen nur. Und wenn man liest natürlich viel, da kann man auch viel, viel besser schreiben und natürlich Ausdrucksmöglichkeiten verbessern und Kommunikation. Also ich hoffe, dass natürlich, also jetzt, ob man aus dem Buch liest oder aus dem Computer, ich weiß nicht, ob das jetzt Unterschied, wahrscheinlich für die Augen nur schlechter, wenn man das E-Buch liest. Aber sonst, ja, ich hoffe, dass das nicht die Zukunft ist.
Wie ist es für Sie? Sie haben erlebt, dass ist die Digitalisierung der Medien.
Ja, also ich darf ja nicht von mir ausgehen, wenn ich über die Welt rede. Und es ist natürlich billig und anbiederisch, wenn wir hier in diesem Kreis sagen, dass wir fürs Lesen sind. Das ist so, wie wenn man vor Vegetariern sagt, dass man gegen das Fleischessen ist. Wenn das hier nicht eine Runde von Leuten wären, die hergekommen sind, weil sie gerne lesen, weil sie Bücher sehen, sondern eine Runde von Cineasten, dann würden hier Leute sagen, ich habe eine Verfilmung gesehen und dann habe ich das Buch gelesen und war zutiefst enttäuscht. Also der Film kann Dinge leisten, die die Literatur nicht leisten kann. Das Theater kann Dinge leisten, die weder die Literatur noch der Film leisten kann. Jede Kunstform hat ihre Vor- und Nachteile, hat ihre Vorzüge und Nachteile. Ich stimme mit Franz Sobel überein. Ich halte es für durchaus denkbar, dass das Lesen als Massenerscheinung, wie wir sie heute noch kennen, verschwinden wird. Die Tendenz geht in die Richtung. Ich darf Sie hinweisen auf die wirklich wie Pilze aus dem Boden wachsenden Hörbücher. Was heißt denn das? Immer mehr Leute lesen nicht mehr Bücher, sondern sie hören sie. Und das könnte in der Tat der nächste Schritt sein. Sie sagen Digitalisierung, oder man könnte auch sagen zu einer audiovisuellen Vermittlung von dem, was bisher von Literatur vermittelt worden ist. Das mag uns, die wir hier sitzen, unangenehm sein, so wie es den Kaninchenzüchtern unangenehm ist, sich eine Welt ohne Kaninchen vorzustellen. Aber das heißt nicht, dass es so nicht kommen kann. Da sollte man realistisch sein. Er hat hingewiesen auf die Autotelefone. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie mögen noch so gerne ein Telegramm schicken wollen, Sie können es nicht mehr. Es gibt keine Telegrafisten mehr. Es gibt keine Zusteller mehr. Technologien sterben aus in der Geschichte und sie müssen nicht für ewig existieren. Das kann man bedauern. Und man kann sich vor allem damit trösten, dass solche Entwicklungen relativ langsam gehen. Wir werden noch vorher sterben. Ich jedenfalls. Die Jüngeren unter Ihnen vielleicht nicht. Also ich habe Ihnen etwas voraus, den Jüngeren. Aber man sollte realistisch sein. Man sollte sich nicht in die Tasche lügen. Man sollte nicht denken, es muss, also das gilt übrigens noch stärker als für die Literatur, für die Zeitungen. Ja. Die Vorstellung, dass es immer Zeitungen geben wird, halte ich für absolut naiv. Es ist schon heute so, dass sehr viele Leute im Internet das lesen nicht mehr. Und die Zeitung als etwas, vor einer Generation konnte man sich nicht vorstellen, dass man in der Früh aufsteht und keine Zeitung vor der Tür hat. Inzwischen, junge Leute lesen keine Tageszeitung mehr oder nur noch ein kleiner Prozentsatz. Und dasselbe kann mit Büchern passieren, kann mit Literatur passieren. Es wird langsamer gehen, als dass man es als Schreckensszenario an die Wand malen muss. Wir werden uns auch verändern mit der Entwicklung, so wie wir uns ja jetzt schon verändert haben. Viele von Ihnen hören sich ja wahrscheinlich Hörbücher an und hätten sich das vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Also ich denke, man sollte alles für möglich halten.
Gut, bevor ich mein letztes...
Ja. Nein, ich wollte nur sagen, also wenigstens habe ich meine Hoffnung ausgedrückt, aber es ist nicht so, dass ich denke, dass es irgendwie besser sein wird.
Meine letzte Frage, bevor ich sie stelle, möchte ich Sie fragen, das nimmt mich jetzt Wunder, so eine empirische Untersuchung. Wer von Ihnen hier hat schon ein ganzes Buch als E-Book gelesen? Hand hoch.
Hier.
Eine? Ja, das ist interessant.
Also zwei, da.
Ah, doch. Drei. Wer hat von Ihnen eine normale Tageszeitung abonniert? Hand hoch. Gut, also, dann sieht es nicht so schlecht aus. Es dauert noch ein wenig, bis das Szenario eintrifft.
Die Frage ist, ob man es wegen des Veranstaltungskalenders abonniert hat oder ob man noch die dritte Seite liest. Ja?
Jetzt meine letzte Frage an euch drei. Was wünscht ihr in diesem Festival? Dem Festival. Was wünscht ihr dem Festival für die Zukunft? Wer beginnt? Franz Sobel.
Das ist eine saublöde Frage. Ich weiß nicht, was ich am Festival wünschen soll. Genügend Subventionen, damit es weitergehen kann.
Gut, das ist immerhin was. Es ist immer so ganz profan, klar, Realist.
Ich wünsche dem Festival, dass es nicht wächst und nicht der Verführung zur Kommerzialisierung nachgibt. Ich finde diesen Mix von bekannten, arrivierten Autoren und jungen, noch zu entdeckenden Autoren ganz, ganz hervorragend. Ich finde auch den Mix von narrativer Literatur und experimenteller Literatur sehr gut. Das gibt es nicht mehr häufig, das trauen sich nicht mehr viele Veranstalter zu machen. Und ich muss sagen, bleibt so, wie ihr seid, dann ist es gut.
Gut, das sind den Veranstalters gehört.
Ja, und von meiner Seite natürlich als Kulturattaché der Republik Letton, also ich muss sagen, dass es gefällt mir sehr, dass es so international ist, dort auch in Halle, also kommen so viele Leute aus überall aus der Welt und einfach weiter so, und dieser Kulturenaustausch ist natürlich auch sehr wichtig. Also dann einfach auch, ich könnte anschließen, dass man einfach weiter so machen
sollte. So macht wie bisher. Vielen Dank für das Gespräch.